Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Schönen guten Tag. Wir sprechen heute über ein Zauberwort, nämlich über
Postdramatisches Theater.
Postdramatik.
Postdramatic Theater.
Postdramatic.
Postdramatische Theater.
Postdramatisch.
Das postdramatische Theater.
Der unterfunden hat es ein Mann, der das Theater schon vor 20 Jahren sehr weit dachte, der Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehmann. Das postdramatische Theater, so hieß sein Buch damals. Was der Begriff der Theaterszene heute noch zu sagen hat, dazu gleich ein Gespräch mit dem Theaterkollektiv Rimini-Protokoll. Es gibt nicht viele Begriffe, die einer einzigen Person zugeschrieben werden. Das Zauberwort Postdramatik allerdings hängt ganz und gar fest am Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehmann. 20 Jahre ist es her, dass sein Buch erschien mit dem Titel Das postdramatische Theater. Gemeint war damit eine neue Theaterform, eine, die nicht auf das geschriebene Drama setzt, sondern bei der Texte auf Augenhöhe sind mit anderen ästhetischen Mitteln. Eine Theaterform, die sich Gruppen wie Shishi Pop, Gobsquad oder Forced Entertainment zu eigen gemacht haben. In diesen Tagen wird in Berlin der 20. Geburtstag dieses Begriffs gefeiert mit einem Festival und einem Symposium. Mit dabei ist Daniel Wetzel vom Theaterkollektiv Rimini-Protokoll. Und das gibt es so lange wie den Postdramatik-Begriff. Ich freue mich, dass er jetzt bei mir ist, stellvertretend für Helga Taug und Stefan Kege, die auch zu Rimini-Protokoll gehören. Schönen guten Tag, Daniel Wetzel.
Schönen guten Tag.
Das Buch von Hans Thies Lehmann mit dem Titel Postdramatisches Theater, das wurde ja auch so ein bisschen als Manifest der freien darstellenden Künste gefeiert. Können Sie sich an die Reaktion auf das Buch und an die Debatten erinnern?
Ich glaube nicht, dass es viele Debatten gab. Es gab ein paar Medien, die haben diese Theaterformen fast kategorisch ausgeschlossen. Also Gerhard Stadelmeier in der FAZ hat nicht zugelassen, dass wir da zum Beispiel erwähnt werden und andere Gruppen auch nicht. Da wurden höchstens die Phänomene beschrieben. Da gab es bezogen auf die sogenannte Gießener Schule dann auch mal von ihm das Unwort Krebsgeschwür der Theaterszene.
Von Stadelmeier
von Herrn Stadelmeier in der FAZ. Ui. Aber es ist eben unglaublich viel Neues passiert, aus unseren Augen formal. Nicht so unbedingt an den Schauspielhäusern erstmal, wenn dann beim Tanz, also im Ballett Frankfurt zum Beispiel mit Forsyth oder Pina Bausch und so. Und das Buch erschien eher wie so ein großes Bündelungswerk. Ich erinnere mich, da war ich Hiwi noch am Institut in Gießen und wie die wissenschaftlichen Mitarbeiter und andere so durch den Flur gelaufen sind, als es rauskam und eben gleich erst hinten nachgeschaut haben, ob sie vorkommen, ob sie zitiert wurden. Weil klar war, der Herr Lehmann, der hat auch jahrelang Seminare gemacht und Arbeiten betreut und der bündelt jetzt mal, was sich so alles versammelt hat jetzt an Formen und Aspekten und Beschreibungen auch.
Wir haben jetzt schon öfter das Stichwort Gießen gehört, also muss man vielleicht noch erklären, das war dieses Institut für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen, das ist begründet worden 1982 durch André Würth. Hans Thies Lehmann hat dort auch unterrichtet, allerdings nicht mehr als Sie dort waren. Alle möglichen Größen wie René Polisch oder Shishi Pop haben ja diese Schule durchlaufen.
Hans-Werner Krösinger auch, Tim Staffel, genau. Sergio Morabito, also eine ganze Reihe von Leuten, die an unterschiedlichen Orten auf verschiedene Art arbeiten. Es gab dann so einen Schwung, gefühlt im selben Jahrgang, wo dann plötzlich so Gruppen entstanden. Und da ging es eben sehr stark auch darum, nicht mehr mitzumachen bei den älteren Semestern, die einen sonst immer so für Projekte zum Mitspielen gecastet haben. Also René Polisch war gerade so am Gehen gegangen, Tim Staffel war noch da und hat seine Stücke selber inszeniert und so. Plötzlich gab es das starke Bedürfnis zu sagen, hey, wir denken uns Dinge gemeinsam aus und es gibt keine Hierarchie, wir sind alle irgendwie Dilettanten und wir packen unsere Sachen zusammen und schauen, was dabei rauskommt. Also ich persönlich bin auch da hingegangen, weil mir praktisch versprochen wurde, du musst da nicht Theaterhandwerk lernen im Sinne von inszenieren oder schauspielen, sondern die Dinge sind nochmal offen. Man versucht sie neu zu verhandeln. Wir haben oft von einem neuen Betriebssystem gesprochen, was das Theater brauche. Dass also bestimmte Parameter im Schauspiel eigentlich nie hinterfragt werden, im Tanz vielleicht auch nicht oder wurden. Und deshalb eigentlich immer wieder Bedeutung produziert wird, ohne dass man aus diesen Schienen rauskommt. Wieso hängen da diese Scheinwerfer? Warum ist es dieser Ausschnitt? Warum brüllt ihr die ganze Zeit so? Wieso soll ich mich jetzt für die Probleme von Schauspielern Texte zu deklamieren interessieren? Was kann mit diesen Texten noch passieren? Und vor allem mit uns als Zuschauern, wann werden wir als Produzenten von Inhalt auch anders ernst genommen? Und natürlich ist man, wenn man Theater studiert, vor allem erstmal Zuschauer. Und man konnte halt sehr gut ausprobieren, wie Wirkung entsteht und was man alles erleben kann, ohne dass man dafür immer gleich schon so eine Art Legitimationsgerüst brauchte. Also praktisch ein Ort der Neugier.
Postdramatisches Theater ist ja das Theater nach dem Drama. Also einfach gesagt, Theater und Drama müssen nicht mehr eins sein automatisch. Das war ja eine Entwicklung, die ja jetzt eigentlich nicht von Hans-Thies Lehmann erfunden wurde oder so, sondern das gab es ja schon seit den 60er Jahren, war das ja relativ deutlich mit Pina Bausch, der Name fiel ja schon, oder mit anderen Namen wie Robert Wilson und so weiter. Welche Bedeutung hat für Sie, wenn Sie sich, das war ja dann wahrscheinlich eher Zufall, dass Sie sich im gleichen Jahr wie dieses Buch erschienen, als Kollektiv zusammengetan haben, welche Rolle hat das für Sie gespielt?
Nee, das ist ein Text, der sehr viel, was da gerade wieder am Passieren war, bündelt, es aber eben auch einordnet in den Umstand, dass das Drama überhaupt nicht das Primat des Theaterspielens und des Theaters auch historisch nicht ist, sondern das hat sich eben sehr, sehr, sehr stark im Zuge des Förderns und des bürgerlichen Sprechtheaters verengt, der Blick da drauf. Und für uns war das toll, als eine Schablone, das bürgerliche Sprechtheater, das Sprechtheater und seine Postformen, die es ja vor allem da gibt, auch immer zur Folie, von der man sich abhebt, absetzt, zu nutzen. Also uns war es immer wichtig, nicht als Amateurtheater, freie Theater oder so daherzukommen, sondern haben von vornherein gesagt, es ist immer toll, wenn man mehr oder weniger parasitär genau diese Schauspielhäuser, Staatstheater und so nutzen kann und von den Formen, die man erfindet und den Dingen, die man zeigt, nicht nur behauptet, sondern auch denkt, das ist gleichwertig. Damit besetzen wir diese Bühne, auf der normalerweise Schiller gespielt wird oder so. Und als das Buch rauskam, war ganz viel von dem, was Herr Lehmann da beschreibt, auch klar. Was neu war, war der Terminus. Da haben alle gesagt, oh stimmt, ich glaube auch 50 Wissenschaftler haben sich an den Kopf gefasst und sich geärgert, dass sie nicht schneller waren. Das ist ja so in der Theaterwissenschaft. Ansonsten war es praktisch wie so eine Art Abstrich dessen, was passiert und auch eine Bestätigung. Also es war einfach ein Buch, was mal gesagt hat, hallo, das hier, das hat seine eigene Bedeutung und seinen eigenen Wert und geht so auch nicht mehr weg, sondern da bricht was auf, da gibt es eine neue Phase, in denen sehr viele Arbeiten entstehen und wo sich auch die Dichotomie zwischen freier Szene und staatlich geförderter Szene auflöst, wo es begann, dass viele Leute aus der freien Szene oder die eben aus solchen Projektzusammenhängen kamen, in die Schauspielhäuser wechselten, einfach weil sie da arbeiten konnten als Dramaturgen, aber auch vor allem Produktionsleiter, technische Leiter und so, die diese Sachen kannten. Und eben dieser Gegensatz, der eben von manchen Medien noch aufrechterhalten wurde, anfing sich aufzulösen.
Jetzt ist ein schönes Stichwort gefallen, wir brauchen ein neues Betriebssystem für das Theater. Gruppen wie Shishipop oder Rimini-Protokoll arbeiten ja nach so einem anderen Betriebssystem als das klassische Stadt- oder Staatstheater. Vielleicht können wir ein paar Beispiele nennen, was für Produktionen Rimini-Protokoll im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ich versuche es mal zu erklären oder vielleicht machen wir es zusammen. Also Rimini-Protokoll definiere ich so, das sind Arbeiten, wo gerne Experten des Alltags eingeladen werden, also Menschen, die sich mit irgendeinem Thema besonders gut auskennen und die sind auf der Bühne und das passiert auf eine Weise, also zum Beispiel sprechen dann verschiedene Leute über das Kapital von Karl Marx aus ganz verschiedenen Perspektiven oder es gibt einen Abend Chinchilla-Arschloch, was, wo Menschen mit Tourette-Syndrom auf der Bühne zu sehen und zu erleben sind, was jetzt, glaube ich, auch sogar einen Preis gewonnen hat als Hörspiel.
Das wurde jetzt gerade als Hörspiel
bei den Hörspieltagen des Jahres ausgezeichnet. Genau, ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ne? Was dabei auffällt, ist, dass diese Menschen von Ihnen offenbar sehr, sehr gut gecastet werden, sehr genau vorbereitet werden, sodass ich eigentlich nie erlebt habe, dass man das Gefühl hat, da wird jemand vorgeführt oder der Lächerlichkeit preisgegeben, weil es werden ja teilweise sehr persönliche Dinge erzählt oder gesagt. Und das wird teilweise sogar in den Arbeiten thematisiert. Ich glaube, bei Chinchilla Arschloch, also gibt es halt eine Person mit Tourette-Syndrom, der auch genau beschreibt, welche Ängste und Sorgen er hatte im Vorfeld, ob er an so einer Produktion teilnimmt oder nicht. Und das ist eine Seite, für die für mich Rimini-Protokoll steht. Und eine andere ist auch, dass sie eigentlich immer wieder Pioniere sind, die neue Formen suchen, Theater zu machen. Also das fing an mit, dass man im LKW sitzt mit einer Glasscheibe und durch an bestimmte Orte fährt, wo dann eine Performance stattfindet oder wo man die Stadt neu erlebt, indem man Kopfhörer auf dem Kopf hat und dann mit Leuten in einem Callcenter in Kalkutta sich unterhält. Dass man in einem Museum ist und dort auf eine Spurensuche geht und was über den Nationalstaat lernt oder eben in Situation Rooms zum Beispiel mit einem iPad ausgerüstet, selber Teil in einer Welt wird, wo es um Waffenhandel geht und um globale Prozesse. Und ich immer wieder das Gefühl hatte, das ist was ganz Neues, das habe ich so noch nie gesehen. Ich glaube, zuletzt haben Sie was am Grips-Theater gemacht mit Smartphone. Mhm. Ist das so eine Neugierde, die Sie immer weiter treibt? Weil ich habe das Gefühl, es geht immer noch mal einen Schritt weiter.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, worüber wir uns gefunden haben in Gießen. Das gilt aber glaube ich, für die anderen Gruppen auch, für Shishi und so weiter. Also es geht schon immer darum, was ist das Nächste für uns? Weil wir glauben, genau da, wo man selber beginnt, was Neues zu entdecken oder Neuland zu betreten, arbeitet man anders, als wenn man immer wieder denselben Stiefel reitet mit anderen Farben. Also Entdecken und Neugier ist wichtig, dass die Produktionsbedingungen nicht unsere sind und man dann etwas Magisches vorführt und die Leute holen sich das einfach ab, sondern dass man bei diesen Produktionsbedingungen mitdenken kann oder Situationen. Das ist uns auch oft wichtig, also dass eben Leute, die auf der Bühne sind, dass man bei denen auch mitdenkt, wie es kam, dass sie da sind und warum sie da sind und dass die auch manchmal das eben ansprechen, unter welchen Bedingungen, mit welchen Sorgen oder so. Sie hatten ja gerade so zusammengefasst, was wir alles so machen. Und es gibt eben nächstes Jahr so eine Art Spektrum davon, weil es eigentlich immer darum ging, einerseits Dinge für die Bühne zu entdecken und andererseits die Bühne woanders hinzutragen, also von vornherein. Diese beiden Bewegungen, Leute oder etwas auf die Bühne zu holen oder Bühnen dafür zu bauen und andererseits an Orte zu gehen, gab es von vornherein. Und jetzt gibt es eben nächstes Jahr sowohl so Expertenstücke, wie Sie angesprochen haben. Aber andererseits gibt es ein Stück, bei dem die Hauptrolle eigentlich Quallen spielen. Also wo man, das wird im Haus der Kulturen der Welt zu sehen sein im Mai, wo man Kopfhörer auf hat und man sieht diese Wesen, die sich seit 200 Millionen Jahren nicht ändern mussten. Diese seltsamen Wesen, die einfach nur leben und sonst fast nichts tun, kann man sich da anschauen in so einer Art Spiegelstück, was wir gebaut haben. Andererseits gibt es Situation Rooms und eben am Krebstheater ein Stück, wo die Zuschauer wie eine Cloud sind. Also alle haben Mobiltelefone am Arm und stimmen dauernd ab und dann wird mit den Ergebnissen was gemacht.
Aber es ist vor allen Dingen für die Berliner?
Leider ist das jetzt alles erstmal in Berlin, aber glücklicherweise können wir in Berlin, was schon ein Ort ist, an dem wir verortet sind und von woher unsere Arbeit kommt, also hier ist unsere Brutstätte. Es ist toll, dass wir so viel noch mal zusammenfahren können, weil die letzten Jahre war die Wahrnehmung, dass also häufig Stücke, die wir machen, erstmal irgendwo anders stattfinden und nicht so leicht in die Hauptstadt zu bekommen sind.
Also umso besser für alle, die in Berlin oder Umgebung wohnen. 20 Jahre Rimini-Protokoll wird mit so einer Werkschau übers erste Quartal.
Ja, bis Mai, ja. Also am 9. Mai ist große, am 9. Mai ist große Party im HKW, bei der wir dann das Jahr abschließen.
Mit alle Begleitung von Quallen.
Die Quallen sind vorne und wir sind im Ballroom.
Dann wünsche ich ein paar schöne Feiermonate und vielen Dank, dass Sie da waren, Daniel Wetzel.
Vielen Dank fürs Interesse.
In Berlin wird die Postdramatik gefeiert mit einem Festival, unter anderem mit einem neuen Stück von Shishi Pop, Kanon. Gleichzeitig wird mit einem Symposium der 20 Jahre alte Begriff aus heutiger Sicht diskutiert. Gerd Brendel war für Rang 1 zwischen dem Theater Hebbel am Ufer und der Akademie der Künste unterwegs.
Das Licht ging aus und es wurde ganz still. Und die Erwartung im Raum war, mit Händen zu greifen.
Die Erwartungen des Publikums im Berliner Hau gestern Abend in der Premiere von Kanon, dem neuen Stück von Shishi Pop. Und der da in der zweiten Reihe Platz 4 die Gedanken von 240 Zuschauern ausspricht, ist Sebastian Bark, der einzige Mann im Performance-Kollektiv.
Und dann erklang dieses Duett aus dem Musical West Side Story. Tonight, tonight. Und es passierte erstmal nichts.
Einen Halbsatz später nimmt Bark das Publikum mit auf eine Erinnerungsreise an einen ganz besonderen Theaterabend, der für ihn Teil seines persönlichen Kanons ist.
Heute Abend werden wir eine Liste erstellen, in der jeder Eintrag gilt, der von einem solchen Ereignis berichtet.
Erklärt Ilja Papadeodoro wenig später jetzt auf der Bühne. Das Wir schließt das Publikum ein und macht uns alle zu Mitautoren. Theater als kollektiver Prozess. Davon erzählen auch die Theatermacher auf einem international besetzten Podium in der Akademie der Künste am Nachmittag. Der zukünftige Intendant der Berliner Volksbühne, René Polosch, beklagt die Arbeitsteilung zwischen Stückeautor, Regisseur und Schauspielern im hergebrachten Theaterbetrieb.
Die Praxis, wie sie im Theaterbetrieb vorkommen, finde ich immer noch ein Problem. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich zwar zu Hause sitze und schreibe, aber danach auf eine Probe gehen kann und mich mit Leuten über die Texte unterhalten kann.
So you actually create more like a space for discussion, space for understanding, space for also emotionally understanding things. It's a pretty open affair, the post-dramatic.
Eine ziemlich offene Angelegenheit sei das postdramatische Theater, pflichtet ihm sein Kollege Falk Richter bei. Das schließt die Möglichkeit des Scheiterns mit ein, auch bei der Shishi-Pop-Premiere.
Und wir erinnern uns an diesen einen Moment, der uns komplett umgehauen hat. Vor uns sind zwei Frauen, eine ist sehr viel jünger als die andere. Und vor sich haben wir einen Tisch. Und auf dem Tisch
fängt es an und dann ist erstmal das Licht natürlich aus. Und wir sehen gar nichts. Und dann geht das Licht in diesem riesigen Theater wieder an und alle sind ganz im Hintergrund auf der Bühne und in einer Pose erstarrt. Und
wenn die Performerin die nacherzählten Erinnerungen ihrer Kolleginnen mehr oder weniger gewollt, unbeholfen nachspielen, wirkt das unfreiwillig komisch. Spannend wird der Abend dann, wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen aufgefordert werden, sich gegenseitig die eigenen Theater-Gänsehaut-Momente zu erzählen. In den auf der Bühne erzählten Erinnerungen geht es fast immer um Momente, wo die vierte Wand zwischen Publikum und Bühne verschwand oder weggeblasen wurde, wortwörtlich, während einer Aufführung in Avignon zum Beispiel, die in einem Gewittersturm unterging. Oder wie in der Geschichte von Sebastian Bach, der sich an eine Aufführung von Jerome Bells »The Show Must Go On« erinnert.
Da kamen dann alle Akteure vorne an die Rampe und haben ins Publikum geschaut. Und einer von ihnen hat mich angeschaut, einen ganzen Song lang.
Postdramatisches Theater erzählt keine geschlossene Handlung und verzichtet auf eindeutig identifizierbare Rollen. Höchstens Heldinnen und Helden des Alltags haben auf seiner Bühne Platz. Die großen Dramen finden längst ganz woanders statt, im Hollywood-Kino und auf Netflix-Serien. Hier werden Gruppenidentitäten gestiftet und Heldinnen und Helden präsentiert, die zu Identifikation einladen. Das postdramatische Theater taugt dazu nicht, erst recht nicht zur Pflege nationaler oder regionaler Identitäten. Das erlebt gerade die freie Szene in Belgien. Mit Gruppen wie etwa Neat Company, eine der Keimzellen des postdramatischen Theaters.
Look at Belgium right now. It's kind of the mother country of post-dramatic theater. And now it's being attacked, like 60% budget cut is like wiping it out.
Eine Kürzung der Fördermittel um 60% hat die rechtskonservative Regionalregierung von Flandern angekündigt, berichtet Alexander Kaschnia von End Company & Co. auf dem Podium in der Akademie der Künste.
So if you don't serve the Flemish identity, you don't deserve to get any money. Why do those people hate post-dramatic theater so much? Or what is the political aspect of post-dramatic theater? For me, it's against identity.
Warum verabscheuen diese Leute posttraumatisches Theater, fragt Karschner. Weil es gegen Identität steht. Gegen nationale Identität oder zum Beispiel gegen einen nationalen Bildungskanon. Shishi-Pop setzt dagegen auf das Teilen individueller Erinnerungen. Auf dem Nachhauseweg geht mir die Frage nach meinem persönlichen Theaterkanon nicht aus dem Kopf. Ich bin Teil eines kollektiven Prozesses geworden, genannt postdramatisches Theater.
Gerd Brendel über einen 20 Jahre alten, aber noch immer aktuellen Begriff. Ein ausführliches Gespräch mit Ilja Papadeodorou von Shishi-Pop zu ihrer neuesten Arbeit, aber auch diese Rang-1-Sendung finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de oder in unserer kostenlosen Audiotheks-App.
Die geniale Stelle.
Tja, und auch die spielt heute in der Welt der Postdramatik. Annika Meyer, Schauspielerin an der Berliner Schaubühne, hat eben dort einen genialen Moment erlebt.
Meine geniale Stelle habe ich gesehen in der Inszenierung von Herbert Fritsch. Null. Der Moment, wo sich der ganze Raum in eine Art Walfischbauch verwandelte. Die Spieler und Spielerinnen hatten riesige Blechinstrumente in den Armen und haben mit den Kappen geklappert und gegen die Mundstücke geschlagen. Und irgendwann kam jeder nach vorne und blies einen Urton. Und das war für mich wie eine Art Geburtsstunde von Klang und von Sinn und von... sich einfach direkt in meinen Körper reingeblasen. Und das war eine geniale Stelle, wo ganz viel aufging, wo ich ganz selig war und fast geweint habe.
Fast geweint also hat Schauspielerin Annika Meyer in Herbert Fritschs Inszenierung Null an der Berliner Schaubühne. Wirklich geweint wird in mindestens einem der Filme, über die es hier gleich in Vollbild geht. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche viel Spaß beim Filmmagazin.